Herzlich willkommen zum Sprachsalz Club 2. Nachdem der erste Club gestern Nacht ja auch schon der Lyrik gewidmet war, und zwar einer ganz außergewöhnlichen Lyrik-Performance, Lyrik-Bild-Musik-Performance des Londoners Jeremy Reed, ist auch dieser Club nun der Lyrik, dem Gedicht gewidmet. Das Thema lautet erst denken, dann schreiben oder erst schreiben, dann denken? Fragezeichen. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei der aufregendsten jüngeren und jungen Dichterinnen und Dichter für das Thema haben gewinnen können, für die nächste Stunde darüber mit mir zu sprechen und vielleicht dann am Ende auch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen oder auf den Nägeln brennen, zu beantworten, nämlich Safir Can und Tom Schulz. Vielleicht haben ja der eine oder die andere von Ihnen diese beiden noch nicht in ihren eigenen Lesungen erlebt und vielleicht noch nicht ihre Bücher gekauft, was ein Verlust für die Heimbibliothek ist. Deshalb haben wir uns gedacht, wir beginnen jeweils mit einem Gedicht gelesen von den beiden.
Ja, damit Sie so ein bisschen den Sound hören und was wir so dichten. Und ich möchte Ihnen ein Gedicht vorlesen, das ist noch gar nicht veröffentlicht, das wird erst im nächsten Buch erscheinen. Es heißt Ceylan auf Esperanto, also Esperanto, diese merkwürdige Weltsprache, eine tote Sprache. Und ich habe es einfach ausgesucht, das Gedicht, weil es da so ein bisschen um den Grund des Sprechens geht und um das Haus der Sprache und auch um die Frage, an wen richtet sich das Gedicht? Ceylan auf Esperanto. Das Haus der Sprache, wie viele Türen hat es? Wie viele Fenster? Tragende Wände? Die Statik haben wir errechnet. Nichts, was schwankt. Und die Fluchten, der Ausgang, die Brandschutztür. Du weißt, wenn ich spreche, spricht der Schwamm. Die Fliege taucht in Essig. Ein Löffel Zucker. Ich höre deine Stimme. Sie ist ganz nah. Du kommst mit dem Sprachenbabel, mit deinem Plapperbecher. Es babelt und babbelt, das Haus der Sprache. Wie viele Keller hat es? Schwimmender Estrich und Innenasphalt, alles erhärtet und kalt. Die Übersetzung läuft mit Untertitel und Breil. Du weißt, wenn ich spreche, rede ich vom Fertighaus der Sprache. Wie viele Erker liegen hinter den Fenstern? Der Balkon über die Balustrade hinaus, das verbotene Zimmer und eine Trennwand. Die Platten aus Rigips, Dämmstoffe, fein geschluckter Schall. Das Haus der Sprache mit einer Tür ohne Klinke, mit Fenstern ohne Haltegriff. Ich höre deine Stimme. Ich mache dir das Schweigen. Mein Freund, der Esperant, babelt und sammelt die Toten in einer Sprache, die niemand versteht. Komm ins Haus der Sprache, lass uns nächtigen unter dem Treppenabsatz. Ich höre deine Stimme von fern, ich mach dir das Schweigen. Es steht schon länger zum Verkauf, die Makler fordern den Zinseszins. Mein Freund spricht von den Schlangen, Schlingen im Wasser. Ich höre deine Stimme nicht mehr, wie viele Stufen und Stiegen führen hinab. Das Haus der Sprache ist ein verwilderter Garten. Wer tot ist, redet noch weiter. Mein Freund spricht im Schlaf oder tot, schlag beide Scheiben ein mit dem Notrufhammer, folge den Schildern, den Piktogrammen. Am Ende des Flures vor der Abstellkammer liegt eine schwarze Katze. Wir begegnen uns in Durchgangszimmern. Wir halten eine Klinke in der Hand.
Herzlich willkommen. Auch hier ein Mikrotest. Sie hören mich gut, nehme ich an. Ja. Ich habe ausgesucht aus dem Langgedicht, diese Haltestelle habe ich mir gemacht, einen Auszug. Es geht nicht um die Sprache als Thema, aber das Instrument ist ja die Sprache. Diese Haltestelle habe ich mir gemacht. An der fiktiven Haltestelle warte ich, ohne etwas zu erwarten. Hier hält kein Bus, fährt keine Fähre. Die Uhr steht immer auf jetzt. An der fiktiven Haltestelle esse ich mein Brot, wie in einer Pausetaste lebe ich. Hierher verirrt sich niemand. Diesen Stuhl habe ich gemacht, diese Blume habe ich gemacht, diese Wolke ist meine. Den Stuhl machte ich und setzte mich darauf. Die Blume habe ich gemacht und roch dran. Dieses Leben haben andere gemacht, andere vorgegeben, vorgelebt und benannt. Diese Wolke ist meine, wenn sie davon segelt, dann nicht. Ich habe mir nur diese Haltestelle gemacht. An der fiktiven Haltestelle sitze ich, hier fliegt kein Vogel vorbei, dennoch schirme ich die Augen ab und blicke hoch hinauf. Meine Träume machen Grimassen nachts. Ich ziele mit dem Fotoapparat darauf, löse den Abzug und drücke. Einmal, zweimal, dreimal. Wie sehen Sie die Dinge? Wo immer ich bin, da ist Heimat, da ist die Heimatfrage, da ist Ferne. Ich verlor mich mal, andere verloren sich und fand mich wieder. Viele blieben verschollen. Aus den Wörtern die richtigen zu fischen, darauf kommt es manchmal an. Der Mond wird zum Apfelbutzen, schrumpelt von Nacht zu Nacht. Wir weinen doch alle. Weinen Sie nie um andere? Nur mit Menschen kam ich zurecht, die ohne Alter waren und alterslos dachten. Das ist ein einsames Leben, ein anderes hab ich nicht, hab nur das eine. Es gibt Söhne ohne Väter, es gibt Töchter ohne Väter, es gibt Mütter ohne Töchter. Also habe ich mir diese Haltestelle gemacht. Ich schuf sie aus einer Locke. Kennen Sie Locken, die glatt werden von alleine, ganz von alleine, und Locken, die abfallen strähnchenweise? Allein aus Kummer ist das nur, das ist die Seele, das ist die Sehnsucht, das ist der Schmerz. Diese Haltestelle habe ich mir gemacht. Diese Wolke ist meine.
Ihr beide seid ja hoch bepreist. Du sagst viel, dass du
November, ja.
Im November gleich zwei Preise bekommen. Erstmal den Else Lasker Schüler Lyrikpreis, der nach 20 Jahren erstmals wieder verliehen wird und gleich an dich geht. Und den Preis für aufrichte Literatur. Da müsste ich jetzt eigentlich an der Stelle aufgestanden sein. Und Tom, du hast ja 2014 in Meran einen Lyrikpreis erhalten. Und da damals hieß es in der Jurybegründung, für eine Lyrik mit romantischer Emphase und dichterischem Assoziationswirbel, für eine Montage von Welt, in deren Wortrausch sich Eichendorff und der höhere Karlauer mit einer Philosophie des Lichts verbinden. Dafür gab es damals den Alfred-Gruber-Preis.
Ich glaube nicht, das haben die Leute einfach, ja, die mussten ja irgendwas schreiben, haben immer wenig Zeit und... Aber ja, das ist ja immer schön, wenn man einen Preis bekommt, dann kann man einfach weiterschreiben. Ist eine Wertschätzung und deswegen kann dann auch geschrieben werden, was die Leute wollen. Also finde ich okay.
Und wir haben sozusagen als unsichtbaren Untertitel für das heutige Gespräch, unsichtbar deshalb, weil es nicht ins Programm gedruckt wurde, uns den Satz zurechtgelegt oder den Fragesatz: Beeinflusst der kreative Umgang mit Texten auch unser Weiterdenken? Und wenn ich an die Jurybegründung denke, die du mir gerade sehr elegant zertrümmert hast, und wenn ich an Else Lasker Schüler denke, dann denke ich eben an ein hochromantisches Spiel mit Masken, mit Figuren, die eigentlich alle dasselbe Ich gewesen sind. Ob sich Else Lasker Schüler nun der Prinz von Theben nannte oder Yusuf. Also wie beeinflusst der kreative Umgang mit Texten das eigene Leben an einer fiktiven Haltestelle.
Ist jetzt eine Frage an Sophia, ne?
Also ich kann mir ein Leben ohne Kreativität gar nicht vorstellen. Deswegen, also das ist ja für mich etwas ganz Normales. Das fängt ja von Kindesbeinen an, da waren es noch Zeichnungen und Bilder, bis ich dann zur Literatur fand durch einen Lyrikband. Ja, also ich schreibe täglich oder korrigiere täglich. Und wenn es keine Korrektur oder wenn es kein Schreiben ist, dann ist es Lesen, Recherchieren oder Übersetzen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich habe den Dichter Atoll Behramoğlu übersetzt. Er kommt auch November. Bei mir ist sehr viel im November los. Der Lyrikband kommt November raus. Und er hat zum Beispiel gesagt, wenn ein Dichter zwei Sprachen versteht, dann ist es sozusagen seine Pflicht zu übersetzen. Es wäre egoistisch, wenn er das nicht täte. Und so empfinde ich das auch. Also auch der Lyrikwillen, dass man versucht, die Lyrik voranzutreiben. Wie auch immer. Man kann an Schulen gehen, wie ich das zum Beispiel mache, und die Schüler greifen, versuchen zu greifen, mit ihnen kreativ arbeiten. Da passiert zum Beispiel was im Denken der Schüler, also in Bezug auf Literatur und Kunst im Allgemeinen, aber auch persönlich. Der Respekt ist ein anderer, die Distanz ist verloren, sie haben einen Autor vor sich, dürfen mich duzen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass die cooleren Jungs, die frecheren Jungs dann auch verstehen, Rap-Texte sind auch lyrische Texte und das ist genauso ernst zu nehmen und dann sind die auch sofort bei der Sache und sind aktiv. Oder auch die Introvertierten, die in sich geschlossenen, die Probleme haben, Referate vorzutragen, die schreiben dann wunderbare Texte, die Lehrer wundern sich und dann hören sie, wie gut das tatsächlich ist und trauen sich auch mehr. So als Stichpunkte.
Ja, ich kann es also bestätigen. Ich habe auch in so Workshops mit Schülern, Schülerinnen gearbeitet, eigentlich auch mit an der Universität, auch mit Lehrern und Lehrerinnen. Und das Erstaunliche ist dabei, dass eigentlich jeder von uns befähigt ist, ein Gedicht zu schreiben. Ja, das heißt jetzt nicht ein Gedicht, was irgendwie in ein Buch oder so muss oder in diesen großen Wettbewerb und Wettstreit der Dichter, den es ja auch gibt. Und der ist ja auch wichtig, dass es einen Wettstreit gibt. Und ich fand es immer... Ja, also für mich war das eine sehr heilsame Erfahrung, also auch, dass Lehrer und Lehrerinnen sowas können, weil das habe ich in meiner Kindheit halt in der DDR, in Ostberlin, nicht so erfahren, weil die Schule dort doch sehr unfrei war und der Lehrer war eigentlich jemand, dem man dort ganz anders begegnet ist als ich jetzt und es war eine schöne Erfahrung.
Sucht euch dann diese Inspirationen ganz bewusst oder stoßen die euch zu? Oder gibt es sowas wie lyrische Bürostunden? Also 9 bis 12, hier wird gedichtet.
Es gibt tatsächlich Kollegen, die das so machen, ne? So 9 bis 11 und dann Pause und dann was. Bei mir ist das nicht so. Bei mir ist im Moment ist das so, dass es mich tatsächlich findet. Es gibt so gewisse Phasen, da bin ich besonders gewillt, lyrisch schwanger zu werden, dann bin ich so schnell inspiriert von einem Gemälde, von einem Satz, von einem Blick. Und in den Zeiten, in denen ich zum Beispiel kein Gedicht schreibe, dann arbeite ich ja an dem Gedicht. Ne? Also Inspiration ist ja noch nicht alles, es ist sehr viel. Aber dieses Perfektionisieren, darum geht es ja dann letztendlich, was wir auch an den Schulen mit den Schülern machen. Weil die Schüler meistens denken, das ist ein Vierzeiler, so schwer kann das ja nicht sein und wieso braucht die Entstehung eines Lyrikbandes denn überhaupt so viel Zeit? Das lernen die dann. Im Moment ist es so, dass ich noch keine Schreibblockade hatte. Aber in der Tat ist es natürlich auch so, dass Musik inspirierend ist und man weiß sowas natürlich auch. Man kennt sich ja selbst, Musik oder bestimmte Orte. Berge. Und das nimmt man in sich ein, also nimmt man mit, wenn ich am Montag zurückfliege nach Frankfurt, dann weiß ich, dass ich gewisse Eindrücke mitnehmen werde, auch die vom Publikum. Und das arbeitet dann in mir, bis es irgendwann rauskommt. Ich weiß nur nicht, wann es dann rauskommt. Bei diesem Langgedicht zum Beispiel, das ich vorgetragen habe, das hat ein Jahr gedauert. Das Perfektionisieren hat ein Jahr gedauert. Also als die Inspiration da war, stand das Gerüst schon komplett fest. Aber ich weiß ganz genau, dass das, worüber ich da erzähle, dass das nicht von einem Moment kam, sondern diese Inspiration war mit einem Moment da. Aber die Erfahrungen, die da drin sind, auch in dem Langgedicht Rose und Nachtigall von meinem Debüt, das sind Erfahrungen, jahrelange Erfahrungen. Und die fließen in einen Text ein.
Was war jetzt die, was hast du gefragt?
Nach der lyrischen Berufsschule.
Ich glaube, das gibt unterschiedliche Phasen, also Phasen des Schreibens, um jetzt darauf zu kommen, was ursprünglich mal so das, oder Denken und Schreiben, ich glaube, es gibt auch so rauschhafte Zustände oder einfach Momente, wo man einfach etwas verschriftlicht, was jetzt auch Saphir schon gesagt hat, was schon in einem war. Also es bildet sich so ein Text in einem, im Körper, und dann irgendwann muss man den rauslassen. Und dann kann es, das geht eigentlich nicht in der Bürostunde, sondern ja, da passieren ganz andere Dinge. Und ich weiß, dass ich mal im Zug gefahren bin, 6 Stunden, und dann hinterher hatte ich plötzlich 20 oder 25 Seiten Lyrik. Und dann am nächsten Tag guckt man sich das an und dann ist der Rausch vorbei. Dann kann es auch ein kalter Rausch sein, aber man hat dann dieses Material. Und ich glaube, Gedichte zu schreiben wie ein Beamter, also liegt mir nicht. Natürlich gibt es dann Zeiten, wo man einfach diese Gedichte überarbeiten muss. Dann werden sie irgendwann lektoriert, dann setzt man sich mit dem Lektor, der Lektorin zusammen und ja, muss mit der Kritik umgehen, dann überarbeitet man, irgendwann kriegt man dann die Satzfahren. Und das ist dann eher so Büroarbeit. Aber ich habe ja selber 10 Jahre praktisch im Büro gearbeitet und habe auch aufgehört damit. Und wenn ich jetzt so schreiben würde, wie jemand, der im Büro arbeitet, das wäre nicht meine Welt.
Wenn die Inspiration kommt, während ich gehe, und du hast das mit dem Zug erwähnt, das ist interessant, bei mir entsteht auch sehr viel, wenn ich unterwegs bin. Ne? Also jetzt nicht so am Schreibtisch, da weniger, sondern wenn ich unterwegs bin. Und wenn die Inspiration da ist, während ich gehe, dann muss ich die Notizen sofort festhalten, sonst verschwindet die Notiz, besonders der Klang, die Melodie. Ja? Und dann kann es auch sein, dass ich im Supermarkt vor der Käsetheke stehe und dann ein Gedicht schreibe. Und es geht nicht um Käse oder Supermärkte, sondern um was ganz anderes. Entstehen Gedichte auch.
Also hierzulande würde man das dann den Billa-Zyklus machen. Das heißt, die idealen Weihnachtsgeschenke für euch wären eine Interrail-Netzkarte.
Ja, also grundsätzlich für mich ist es unglaublich wichtig, halt zu reisen, und also eher, es gibt ja den Begriff des Touristen, den Begriff des Reisenden, und ich versuche mich immer auf die Seite der Reisenden zu schlagen und um auch anders zu reisen und Länder anders kennenzulernen. Und man kann es nicht so machen wie Japaner, dass man durch Europa fährt in 10 Tagen und dann alles gesehen hat, man hat alles fotografiert und doch hat man eigentlich keine Bilder. Und deswegen sind für mich die Reisen einfach unglaublich wichtig. Die Bewegung und einfach auch, ja, je mehr ich mich eigentlich entferne von dem Ort, wo ich lebe, desto mehr komme ich eigentlich auch zum Schreiben. Weil ich finde nichts uninteressanter, als jetzt meinen Alltag zu beschreiben. Ja, weil das habe ich auch gemacht. Ich schreibe ja nun schon 30 Jahre, erschreckt mich auch darüber doch schon so lange. Und da habe ich bestimmte Strategien einfach ausprobiert. Und jetzt, wo ich lebe, also Berlin ist ja durchaus eine spannende, interessante Stadt, für mich aber als Material tot. Und vor 20 Jahren fand ich das unglaublich heiß. Ja, und so ändert sich das. Und ich glaube, bei dir ist es ja mit dem Reisen ähnlich, oder?
Ja, also es ist finanziell schwierig mit dem
oder Reisen.
Das ist so,
eher
so mein Problem. Ich bin noch damit beschäftigt, in mich einzutauchen, und da kommt noch viel raus. Ja. Mein ideales Weihnachtsgeschenk wäre daher die Bezahlung der Miete, ganz offen gesagt.
Aber der Else Lasker Schülerpreis ist doch bestimmt auch monetär.
Der ist dotiert, aber allzu hoch ist er nicht. Aber ein paar Mieten gut kann man damit bezahlen. Also Riesenreise wird es jetzt nicht werden. Umso schöner, dass man... Also das sind so Sachen, daran denkt man nicht, wenn man anfängt zu dichten, Gedichte zu schreiben. Was könnte in Zukunft passieren? Natürlich hat man, oder ich habe, um in meinem Namen zu reden, den Leser visuell vor dem Auge, während ich Gedichte schreibe, beziehungsweise schrieb, und da gab es noch gar keinen Lyrikband, und das ist so das gewesen, woran ich mich festgehalten habe, weil dieser Weg sehr schwierig ist, insbesondere bei Lyrik. Und Lyrik ist eben ganz mein Ding. Es muss Lyrik sein. Und dann wird man zu einem Sprachsalz-Festival in Hall eingeladen und das wird dann übernommen. Das ist dann sehr praktisch. Wir hatten auch heute eine Führung. Ja, diese Eindrücke nimmt man natürlich auch mit.
Und nachher gibt es auch noch ein warmes Essen.
Ja.
Tom, du hast vor... Das muss jetzt 7 Jahre her sein, ein Lesebuch mit Gedichten, mit 9 politischen Gedichten wieder untertitelt, ist herausgegeben. Mhm. Und ziemlich genau 25 Jahre davor hat ein in Heidelberg lebender Verleger, Hans Till, auch ein Gedichtband herausgegeben, das hieß Punktzeit, mhm. Deutschsprachige Lyrik der 80er Jahre. Und er hat dazu auch ein Vorwort geschrieben, und zwar ein sehr ernüchterndes und selber ernüchterndes Vorwort. Und da hat er ganz deutlich geschrieben, Gedichte sind unschädlich, man sollte sich keine Illusionen machen.
Also ich kenne den Hans ja persönlich und ich glaube, er würde heute auch ja, sicherlich schmunzeln. Aber ich glaube auch, die 80er Jahre, Deutschland war geteilt und die 80er Jahre waren, ja, also Ernüchterung kennt jeder, der schreibt, glaube ich. Das gehört auch dazu. Und wenn man Anthologien herausgibt und man macht eine Arbeit, also die sehr aufwendig ist, die wird dann wenig honoriert, also mitunter honoriert. Also es geht ja nicht allein um die Bezahlung, sondern natürlich auch um die Wertschätzung oder auch um die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Und wenn man tendenziell feststellt, das Gedicht ist nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft, sondern es ist zunehmend am Rand, dann kann das für einen Herausgeber oder Anthologisten wie Hans Till oder mich auch frustrierend sein. Aber das ist immer nur ein kurzer Moment, und weil zur Lyrik gehört der Aufbruch, also die Reise ins Imaginäre. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dann auch diese weltlichen Sachen, diesen Kleinkram hinter sich zurücklässt. Und ich glaube einfach, dass die Lyrik oder auch die Poesie einfach, ja, die ist nicht bezahlbar. Ne, also man kann ein Sachbuch kaufen und sagen, so, ich möchte etwas erfahren über Körperteile oder Ausscheidungen. Darüber gibt es ja sehr erfolgreiche Sachbücher. Und dann bezahlt man gern 17,90 Euro. Aber wie soll man denn Poesie bezahlen? Also weil es ist, wenn man ein Gedicht schreibt, an dem, das kennt jeder Lyriker, jede Dichterin, man schreibt manchmal jahrelang an einem Gedicht. Es gibt keine Entsprechung dafür. Und das macht ja eigentlich dieses Genre so... Ja, so das Besondere einfach aus, dass wir einfach wissen, wir schreiben Gedichte und wir haben weniger Leser als die anderen Genres. Und trotzdem haben wir ja in der Sprache, in uns, mit, als Kollegen, mit dem Publikum einfach Begegnungen, die das auch aufwiegen.
Du hattest ja deine Gedichtsammlung ganz bewusst neue politische.
Das war eine Anthologie. Also ich habe mich damals gefragt, so vor circa 6, 7 Jahren, gibt es noch politische Gedichte im deutschsprachigen Raum? Wie sehen sie aus? Wie haben sie sich verändert? Sie alle kennen ja auch politische Gedichte aus anderen Zeiten, anderen Jahrhunderten. Die großen politischen Dichter, also jetzt im deutschsprachigen Raum, Heine, Brecht. Und dann gab es ja auch in den 60er Jahren Erich Fried, der sehr erfolgreich politische Gedichte gemacht hat. Und ich habe mich einfach gefragt, wie sehen politische Gedichte heute aus und wie verhält es sich auch mit diesem, die Botschaft des Gedichts und die Form. Und das war einfach für mich wichtig herauszufinden, weil ich komme ja aus einem ganz merkwürdigen kleinen Land, also aus der DDR, die es zum Glück nicht mehr gibt, aber da ist man immer politisch natürlich sehr, wie soll ich sagen, aufgeladen gewesen. Man hat zwischen den Zeilen in den Gedichtbänden einfach gesucht nach der Kritik, nach der Entsprechung oder der Gegenbewegung zur Ideologie. Und insofern ist für mich so das Politische immer auch unterschwellig da. Also dieses große Ding jetzt, ich glaube im November wäre Peter Weiß 100 Jahre alt geworden, die Ästhetik des Widerstands, des Widersprechens. Und danach suche ich eigentlich heute auch noch, aber es ist natürlich anders als jetzt 1986 in Ost-Berlin.
Aber wenn ich das Adjektiv von Till, also von dem Unschädlichsein, nochmal aufgreifen will, was macht denn nun eigentlich unschädlich? Die Gesellschaft, der Betrieb, die Schulen, die Hermetik, und wie kann man eigentlich das korrigieren? Ein Kollege von euch hat ja im Sommer gefordert, Zeitungen sollen regelmäßig Gedichte in ihren Kulturressorts, auf ihren Kulturseiten abdrucken. Abgesehen davon, dass da Honorar fließt.
Ich würde erst gerne mal verstehen, wie das gemeint ist mit diesem, mein Gedicht ist unschädlich. Ich kenne Hans auch, aber ich kenne jetzt den Vorsatz nicht und den danach nicht. Also wenn ich den Satz jetzt einfach so stehen lasse, ein Gedicht ist unschädlich, dann bin ich dagegen. Nö, ist es nicht. Ein Gedicht kann sehr wohl zerstörerisch sein und aufrütteln. Ein Gedicht kann Wunden aufreißen, die lange Jahre zurückliegen und die man schon vergessen hat. Kann Wege öffnen, auch politisch, vor allem politisch. In meiner Jugend habe ich türkischsprachige Gedichte gelesen, so bin ich zur Lyrik gekommen. Und da wurden mir sehr viele Wege gezeigt. Aber so ist es wahrscheinlich nicht gemeint.
Ich glaube, das unschädlich meint, glaube ich, dass es keine Wirkung hat.
Man soll
hat.
Keine Berührungsängste haben in dem Sinne. Oder, ja. Ja, natürlich. Also wir brauchen natürlich so eine Poetisierung überall im deutschsprachigen Raum unbedingt. Deswegen finde ich das absolut berechtigt, wenn Poesie auch in den Zeitungen einfach vertreten ist, dass das nicht so eine Nische ist, so dieses ein paar Dichter schreiben und da gibt es irgendwo ein paar Menschen, wahrscheinlich Professoren oder junge Studenten, die mal ein paar Lyrikbände kaufen. Poesie ist sehr wichtig und soll verbreitet werden. Ich sehe ja auch, wie viel Vorurteile gegenüber Lyrik einfach herrscht. Viele kennen zeitgenössische Gedichte auch überhaupt gar nicht. Oder wie viele haben Lyrikbände zu Hause, jetzt abgesehen von Goethe und Eichendorff meinetwegen. Und wenn man diese Leute eben in die Lesungen bekommt, ist die Reaktion ganz anders. Ich habe schon so oft gehört, dass sie vorher keine Gedichte gelesen haben, aber jetzt haben sie das Interesse gewonnen und das ist Gold wert. Und deswegen sind Lesungen eben auch da oder Literaturfestivals, wo jetzt nicht nur Romanautoren eingeladen werden, sondern eben auch Dichter.
Ihr geht ja beide, das habt ihr auch schon erwähnt, in Schulen. Ihr leitet Workshops für Schüler. Schreiben die dann weiter? Könnt ihr das verfolgen? Bleibt das dann dort?
Ja, also ich habe auch mit einigen Schülern noch Kontakt. Manche sind jetzt Studenten auch von ihnen. Ich habe den sogenannten Dichterclub gegründet. Die Idee dahinter ist, also ich habe so lange Schreibwerkstätten gemacht und gesehen, dass das funktioniert ja wunderbar. Ich wollte alle unter einem Dach sammeln. So, die Idee ist die, dass egal welche Klassenstufe, sie immer Kontakt zu mir aufnehmen können. Man denkt sich zuerst, oh je, das sind aber sehr viele Schüler, sind es auch, aber es ist nicht so, dass die mich jetzt täglich bombardieren mit Mails. Wann immer sie das Bedürfnis haben, über einen Text zu reden, oder weil ich eben keine Hilfe bekommen habe damals, weder in der Schule, literarisches Schreiben. Ich hatte auch keine besonders gute Pädagogin als Lehrerin gehabt, war so rassistisch auch. Und ich weiß, dass eben an diesen Schulen Leser sind, zukünftige Leser und aber auch junge Poeten. Zumindest sollen sie es ausprobiert haben. Und manche waren auch schon auf der Bühne von diesen Schülern und dann ist man tatsächlich stolz. Das ist ein gutes Gefühl. Man lernt ja auch von den Schülern. Ist ja nicht so, dass die von einem lernen.
Was lernt man denn von den Schülern?
Ja, also man ist ja oft in der eigenen Arbeit vertieft. Zum Beispiel, man ist ja auch auf Schullesungen, ne? Da dürfen die auch Fragen stellen. Und wenn man in diesem Literaturbetrieb ist, dann muss man erstmal aufpassen, dass die einen nicht komplett für sich einnimmt. Und die sehen das noch so mit klaren Augen. Und dann fragt zum Beispiel ein Schüler, was man denn verdient als Dichterin pro Lyrikband. Und dann sagte ich ihm das. Und dann schrie er auf, das ist ja Verarschung. Und dann war er wieder still, sagte, Entschuldigung. Ich fand das niedlich. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich hat er recht. Ja, wir kennen es nur nicht anders, weil das ist normal für uns. Ja? Oder was sie beschäftigt, 13 bis 15 Jahre, da sind so wunderbare politische Gedichte, unfassbar schön. Man braucht nur so ein bisschen Hilfe geben, wie man das vielleicht anders ausdrückt. Es ist faszinierend, an was diese Kinder eigentlich so bewegt, weil sie kriegen von mir kein bestimmtes Thema, generell nicht, sondern sollen darüber schreiben, was sie wirklich bewegt. Sie sollen auch nicht großartig irgendwas erfinden. Und da sind natürlich auch ironische Gedichte, aber da sind politische Gedichte. Da geht es um Rassismus, um Flüchtlinge geht es da, es geht um Bulimie. Und in dem Sinne lernt man natürlich viel von ihrem Denken auch und Fühlen. Ja.
Nehmen dann die Schülerinnen und Schüler und die jungen Schreibenden dann auch wirklich die Kritik an, die von dir kommt, die von euch kommt?
Ja.
Also ich glaube, das ist, also in Schulen geht es, glaube ich, auch um andere Dinge, was jetzt Safia auch gesagt hat, dass man in Berührung kommt und dass man einfach, also als ich zur Schule gegangen bin, wir mussten noch eine Schillerballade auswendig lernen, dann stand jeder vorne und musste sie vortragen und dann wurden diese Texte, also 13-Jährige haben dann irgendwelche Gedichte von Goethe, mussten die interpretieren und so. Das fand ich unglaublich abtörnend. Ich bin eigentlich überhaupt nicht über die Schule zum Schreiben gekommen, sondern über ganz andere Wege, sich auszudrücken. Und sich auszudrücken, einfach in Berührung zu kommen, sensibel zu sein und zu sehen, mit Worten kann man dies und das anders ausdrücken, als es vielleicht, wie es oft in unseren schnellen Medien sehen. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, also wenn man in der Schule arbeitet. Ich habe ja auch in anderen Projekten gearbeitet mit jungen Schreibenden, also die waren 18 bis 24 und da geht es dann natürlich viel mehr auch darum, einen Begriff der Kritik zu entwickeln, dass man einfach einem 14-jährigen Schüler, da will ich, dass er überhaupt schreibt, dass er anfängt, aber ein 22-jähriger junger Schreibender, der schon in Zeitschriften veröffentlicht, der muss sich natürlich anders mit Kritik auseinandersetzen und einfach, das kennt man ja von sich selbst, man fängt an zu schreiben, ist 19 und denkt, man ist ein Genie, man glaubt es auch. Und dann trifft man aber andere Leute, die einem sagen, Mensch, du bist eigentlich talentiert, aber du musst schon noch ein bisschen arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige einfach, dass sich Kritik einfach auch entwickelt. Also die Ansprüche müssen sich entwickeln, aber auch die Kritikfähigkeit, die braucht man bis heute. Also auch wenn ich jetzt dem Verlag gegenübertrete, ist klar, dass man auch, dass die Kritik einfach wichtig ist. Und wenn die Lektorin sagt, Mensch, da an der Stelle ist was unklar und so, oder einen Vorschlag macht, ist es sehr, sehr willkommen. Und das muss man lernen. Ja, das können nicht alle sofort. Ich konnte das auch nicht mit 19, 20. Und so habe ich halt junge Schreibende erlebt, die das gar nicht annehmen konnten und andere ja. Einige haben weitergemacht, andere haben aufgehört. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil H.C. Artmann zum Beispiel, der große österreichische Dichter, hat gesagt, man kann Dichter sein, ohne jemals eine Zeile geschrieben zu haben. Ja, und darum geht es. Wir sind ja nicht hier, um jetzt in Ihnen die Dichter zu wecken, vorrangig, sondern einfach wir sind schon so viele. Und also die würden gar nicht alle hier in den Raum passen, die ich persönlich kenne. Ja, bei dir wird es nicht anders sein.
Wir fragen Sie dann.
Genau.
Habt ihr dann in der Beschäftigung, also mit den jungen oder jüngeren Schreibenden, die wir angefangen haben zu dichten oder schon etwas fortgeschrittener waren, für euch selber auch Themen entdeckt, Kristallisationspunkte, die weitergewirkt haben in eurem eigenen Schreiben?
Also ich schreibe der Dichtung immer etwas zu, was natürlich sehr stark mit der Jugend zu tun hat, mit dem Aufbruch. Auch mit einer Sehnsucht, mit einer Ungewissheit, mit etwas nicht Etabliertem. Deshalb interessiere ich mich immer auch für jüngere Dichterinnen und Dichter, für ihre Texte und auch für ihre Bücher. Ich habe immer auch Autoren kennengelernt, die waren dann sehr wie Professoren. Die haben geglaubt, nur weil sie Bücher machen, müssen sie nichts mehr lesen, was Jüngere schreiben, weil sie schon so saturiert und satt und fett sind. Und das möchte ich eigentlich nicht. Man muss immer beweglich sein. Und da ist natürlich ganz wichtig zu gucken, was schreiben Jüngere, was haben sie für Themen. Nicht um abzukupfern, sondern weil da auch eine Energie ist. Und die Energie braucht man. Und manchmal spürt man bei Jüngeren, dass da noch so eine ungebändigte Energie ist. Da muss man sich manchmal anschließen. Ja? Und das finde ich ganz wichtig. Und ja, ich bin sowieso der Meinung, dass ein Gedicht gar kein Thema braucht. Ne? Also man muss sich kein Thema suchen, sondern das Thema findet einen, immer wieder. Also die Dinge, die in uns sind, um die wir kreisen, da werden wir immer wieder eingefangen. Ja? Und wenn wir uns Sujets und Formen suchen, dann nur das, weil das natürlich die Lyrik ausmacht. Also ein Langgedicht zum Beispiel oder jemand, der Sonette schreibt. Ne? Aber das Thema an sich ist eigentlich wurscht. Auch der Inhalt, oder? Bist du da anderer Meinung? Wir müssen ja so ein bisschen auch kontrovers werden. Nicht, dass jetzt das Publikum denkt, wir sind uns über alles einig.
Über alles sind wir uns einig. Also es ist so, man kann ein Gedicht mögen oder auch lieben, obwohl man dieses Gedicht nicht verstanden hat. Also zum Thema erstmal. Das ist möglich, von der Melodie her, von dem Gefühl her, das man bekommen hat. Man muss nicht dieses Gedicht auseinanderreißen und zu Tode interpretieren. Und wenn Sie ein Gedicht lesen und Sie verstehen dieses Gedicht nicht, dann ist es okay, dann ist es nicht Ihr Gedicht. Aber dann gibt es ein anderes Gedicht oder einen anderen Dichter. Mir sind meine Themen wichtig, genauso wichtig wie die Form. Die Form, das heißt, das kann ein Langgedicht sein, ein ganz kurzes, drei Zeilen kann es haben. Das ist eben auch das Besondere an Lyrik, dass ich so viele Freiheiten habe. Oder es kann eine bestimmte Form haben. Es kann konkrete Poesie sein, es kann visuelle Poesie sein. Und visuelle Poesie ist eben, ich zeige mal ein paar Beispiele, damit Sie es visuell vor Augen haben. Jetzt muss ich es sehr schnell finden, das ist schwierig. Ich hoffe, Sie sehen das dann auch von der Distanz. Also zum Beispiel hier links, wenn Sie das sehen, ist ein visuelles Gedicht. Das hat eine ganz bestimmte Form. Es gibt ein Gedicht in dem Buch, das hat die Form einer Weltkugel oder ein Baum. Also wenn Sie das Gedicht sehen von der Distanz, wissen Sie, es handelt sich hierbei um einen Baum. So, und dann lesen Sie es. Das kann man Spielereien der Lyrik nennen, aber... es ist nicht abwertend gemeint, sondern das Gedicht sagt mir auch, in welche Form es gebracht werden möchte. Das heißt, inhaltlich ist es dann fertig, aber wenn es ein visuelles ist, sagt es, nee, du kannst jetzt nicht aufhören, du musst weitermachen. Und bis es visuell geworden ist, darf es auch nicht raus. Also es geht dann auch an keine Literaturzeitschrift. Das ist die Anforderung von dem Gedicht, genauso wie das Gedicht auch sagt, du trägst mich jetzt im Stehen vor oder im Sitzen.
Kann dich dann ein Gedicht noch Jahre später weiter beschäftigen? Oder ist es dann abgeschlossen?
Wenn es für mich abgeschlossen ist, ist es abgeschlossen, in der Tat, ja. Aber also ich arbeite ja sehr akribisch und es braucht sowieso lange, bis es abgeschlossen ist. Und dann ist aber auch gut. Also weitere Schritte bedeutet nur noch, dass ich das Gedicht kaputt mache. Wenn ich noch mehr Veränderungen vornehme, dann mache ich es kaputt. Aber es sagt ja auch, dass es dann fertig ist tatsächlich. Mhm. Man fühlt es auch, wenn es nicht fertig ist.
Mhm. Und du fühlst es dann, wenn es fertig ist?
Ja, ich weiß ganz genau, das ist jetzt fertig, ja.
Wie ist das dazu bei zum Beispiel Peter Rümkopf, der deutsche Lyriker, der vor ein paar Jahren hochbetagt gestorben ist, der Traum eines jeden Literaturarchivars. Der hat im Schnitt ungefähr 5 dicke Leitsordner pro Gedicht gebraucht. Also so lange daran gearbeitet, überarbeitet, verworfen, neu geschrieben, bis der 5. Ordner oder der 6. Ordner in manchen Fall auch gefüllt war für eine Seite. Für eine halbe gedruckte
das,
Seite.
Das ist total verständlich, das ist möglich. Ne? Aber wir machen das ja jetzt eher per PC.
Wie groß ist dann eure Wohnung dafür?
Ja, wir haben das ja jetzt mit dem PC, deswegen hat sich das erübrigt. Ich habe aber alle Fassungen nicht. Ich habe meistens die erste Fassung und die allerletzte, also so viel, es wird zu viel. Sind sehr viele Texte drin, deswegen muss ich jetzt nicht jede einzelne Veränderung behalten. Ich wüsste auch nicht für was.
Ja, für uns die Nachwelt, oder? Und ihr übersetzt ja auch beide. Das heißt, ihr bezieht auch Inspiration aus dem, was ihr nicht nur lest und an Energie aus anderen Büchern nimmt, sondern auch das, was ihr aus anderen Sprachen übertragt.
Jetzt habe ich mich ja dem deutschsprachigen Raum quasi gewidmet, weil die Texte sind deutschsprachig. Ne? Und das heißt, ich komme ja in Berührung mit dem deutschsprachigen Publikum. Und meine abzuschätzen zu können, welche Art von Gedichten interessant sind oder wären. Es gibt so viele großartige türkischsprachige Dichter, die es nicht in deutscher Übersetzung gibt. Das ist grauenvoll, es ist traurig, es ist unglaublich. Das war auch so meine Reaktion, als ich das festgestellt habe, weil ich habe sie alle im Original gelesen. Später wird einem klar, warum es nicht so viele Übersetzungen gibt. Es ist sowieso ein Problem, Lyrikbände auch im Original zu drucken. Das ist gar nicht mal so einfach. Und dann fühlt man sich verantwortlich. A, diesen Dichtern gegenüber, die einem, wie ich vorhin sagte, Wege aufgezeigt haben. Also die Tür zur Lyrik erstmal und dann auch politisch. Weil man möchte oder ich möchte etwas zurückgeben. So, das ist so erstmal die Intention. Warum übersetze ich denn? Es ist absolut undankbar. Man hat keinen Namen als Übersetzer, man verdient quasi nichts als Übersetzerin. Es ist noch mehr Arbeit als mit den eigenen Texten. Das zum einen. Und dann zum anderen, man möchte, dass das Publikum eben diese Dichter kennenlernen sollte. Und ist überzeugt, dass ja, wer soll es sonst machen? Also man kann auch sagen, das kann jetzt ein anderer übersetzen, ich kann es ja eh lesen. Aber wer soll es machen? Deswegen...
Du hast ganz zufällig einen Vorabband mitgebracht.
Rein zufällig, ja. Der ist vor mir.
Was hat es mit diesem Lyriker auf sich?
Er ist der noch lebende zeitgenössische türkischsprachige Dichter überhaupt, Atol Behram Oğlu. Einer von den ganz, ganz Großen, ein sehr herziger Mensch auch tatsächlich. Nicht nur lyrisch begabt, sondern auch persönlich wunderbar. Ja, also das so sieht das aus, dieser Lyrikband. November erscheint er im Elif Verlag, zweisprachig. Ich habe zum ersten Mal also auch als Herausgeberin gearbeitet. Das heißt, ich habe von all seinen Gedichtbänden, 42 ist er geboren, von all seinen Gedichtbänden die Auswahl getroffen, die Konzeption, die Reihenfolge, eben die Übersetzung. Und der Vorteil ist bei zeitgenössischen Dichtern, dass man noch Gespräche mit ihnen führen kann, also Mailkontakt, telefonisch, wir haben uns auch getroffen. Und es soll noch eine CD rein, dass man den O-Ton hört von dem Originalgedicht, so, das war meine Idee, weil Gedicht bedeutet ja auch Klang, Melodie und eben die Übersetzung. Wie klingt es denn, wenn es übersetzt ist? Die CD ist noch nicht drin, da muss ich Nachsprachsalz, die Aufnahme in Köln wird die dann gemacht und die kommt dann rein und deswegen erst November.
Thomas, du hast ja auch Umgang mit Dichtern. Wir haben jetzt gerade Celan gehört, Paul Celan, aber bei dir tauchen auch ein John O'Hara auf, ein René Char, ein Jörg Fauser, der 1987 auf die Münchner Stadtautobahn gelaufen ist, um sich überfahren zu lassen. Welche Bedeutung spielt für dich dieser Dialog?
Ja, das ist ganz wichtig. Also Lesen und Schreiben, das bedingt ja einander. Also wir werden alle nur Gedichte schreiben, auch durch Gedichte lesen. Ja, also je mehr man kennt, also das ist ja auch nicht bezogen auf deutschsprachige Gedichte, sondern eben auf die Übersetzung oder auf die anderen Sprachen, die man noch recht gut beherrscht. Und insofern ist es ein unglaublich großer Kosmos. Also was wären wir ohne die Gedichte zum Beispiel von Nazim Hikmet oder also das ist ein unglaublicher Reichtum und davon profitiert man auch. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, also dass ich einfach möglichst viel lese und möglichst viel aufnehme und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, in Projekten zu arbeiten, also mit Dichtern aus anderen Sprachen, natürlich sind es auch oft Sprachen, die man selber nicht gut kann oder gar nicht. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, über Sprachmittler einfach zu arbeiten, zu übersetzen, nachzudichten. Und ich glaube, also aus diesen Projekten kann ich sagen, habe ich immer sehr viel mitgenommen. Einfach auch zu sehen, ja, du wirst nach Indien eingeladen und in Indien gibt es ja unglaublich viele Sprachen. Und plötzlich sitzt dir eine Dichterin gegenüber in ihrem Gewand und in einer kleinen, also indischen Sprache, die aber dann immerhin auch noch Millionen Sprecher hat, zum Beispiel in Sprachen, die nur gesprochen werden, ne, die nicht aufgeschrieben werden, und plötzlich merkst du, da ist was völlig anderes, also eine ganz andere Tradition, eine ganz andere Art des Sprechens, der Perspektive mit Begrifflichkeiten, die ganz anders sind. Tradition, Moderne, Postmoderne, also Sprachen, die gar nicht aufgeschrieben werden. Und plötzlich stellt man fest, es ist fremd, und nach der Arbeit dann mit diesen Dichtern und auch mit der Begegnung merkt man, was in diesen Gedichten ist, dass da eine kulturelle, menschliche Erfahrung zur Sprache gebracht wurde, die man auch kennt. Und die anders ist, aber trotzdem, man kann sich das aneignen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Größte, was man mit Gedichten erreichen kann, eine gewisse Fremdheit auch zu überwinden. Ja, es gibt die Differenz auch zwischen den Sprachen und Kulturen. Und natürlich kann slowakische Lyrik nicht sein wie deutschsprachige Lyrik, ne, weil die Tradition eine ganz andere ist. Ja, und weil das auch eine kleinere Sprache ist. Und trotzdem ist, glaube ich, das Wichtige, einfach die Fremdheit, das, was uns voneinander trennt, eigentlich zu überwinden, auch mit Gedichten. Und das geht.
Wie passend, dass ich mir genau für jetzt einen Satz von Yves Bonfoy, dem französischen Lyriker, der Anfang Juni dieses Jahres im stolzen Alter von 93 Jahren verstorben ist, rausgeschrieben habe. Der hat nämlich einmal notiert: Die Aufgabe eines Lyrikers ist es, einen Baum zu zeigen, bevor unser Verstand uns sagt, das ist ein Baum. Also doch erst dichten und dann denken.
Naja, man muss sich auch, ich glaube, so ein bisschen davon trennen, von diesem rationalen Denken. Ich glaube, das möchte kein Gedicht. Also wenn das Gedicht etwas möchte beim Leser, bei der Leserin, dann nicht zu sagen, also wie Erich Fried, es ist, was es ist, sondern es will keine Antworten geben, sondern es will also was ganz anderes. Ne? Und denken, ja, das ist ja so ein großer Begriff, ne? Denken. Also zum Schreiben gehört natürlich Reflektieren, aber ich glaube, es gehört viel, viel mehr. Weil wenn ich jetzt Texte schreiben würde als Denkender, dann würde ich ganz bestimmt mir ein anderes Genre suchen.
Ja. Essay.
Ja, Essay oder zum Wort passt. Ich würde dann, weiß ich nicht, auch Sachbücher schreiben über Körperteile und Ausscheidungen.
Du hast ja. Es aber mit diesen Sachen. Ja, und, schreib mal ein Gedicht drüber. Ich würde sagen, erst fühlen, dann schreiben. Oder erst leiden, dann schreiben. Kommt auf das Thema dann auch, ja. Aber natürlich denken wir auch, also vor allem bei der Bearbeitung. Man fühlt es aber zuerst. Man möchte, dass dieses Fühlen genauso gefühlt wird beim Leser oder beim eigenen Leser. Vielleicht ist das sogar der konkretere Ausdruck. Denn wir haben ja unsere Leser da draußen. Wir kennen nur nicht alle und die kennen uns auch nicht alle.
Sprachsatz bedeutet das.
Nee, aber ich will noch was sagen, also zum Denken. Also bei Brecht gibt es, also vom Brecht gibt es ein Zitat, der sagt, der Denkende überlebt den Sturm in seiner kleinsten Größe. Ja, und das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn wir Gedichte schreiben, oder wenn ich Gedichte schreibe über die Shoah oder über Mexiko, über den Drogenkrieg, natürlich muss ich auch Dinge wissen. Ich muss nachgedacht haben, aber ich muss etwas empfunden haben. Nur dann kann ich Gedichte schreiben. Wenn ich ein kluger Kopf bin, dann schreibe ich einfach einen tollen Artikel drüber mit allen Fakten und sage allen Leuten so, da gibt es die und die Kartelle, die einen heißen die Tempelritter, die anderen heißen so und so und was weiß ich, am Tag, jeden Tag werden 5 Frauen umgebracht in Mexiko und so, dann gebe ich dem die Information und die Verknüpfung der Information, aber wenn ich Gedichte schreibe, muss ich was ganz anderes machen, weil ich muss einfach mit anderen Worten oder auch was unter den Worten liegt, das muss ich irgendwie zutage bringen und ich möchte auch gar nicht, also dass jetzt der Leser so ein Buch zuschlägt, ein Gedichtband und sagt, ja, so ist es, ich habe alles verstanden, sondern es geht auch um eine Irritation, eine Verstörung und das ist einfach wichtig. Und die großen Dichter haben, also wir sind ja hier ganz nah eigentlich an einem der größten Dichter überhaupt, an Georg Trakl, ne, bis Innsbruck, Mühlau, das ist ja, könnten wir ja hinlaufen im Grunde, ne? Oder? Wie viele Kilometer sind es? 15, oder?
7,5.
Wirklich? Ah, dann gehen wir doch gleich los. Nein, aber das ist doch das. Warum lesen wir noch Trakl und warum lesen wir nicht all die gescheiten Holzköpfe, die auch zu der Zeit Gedichte geschrieben haben? Sondern es geht einfach um so etwas. Und bei Trakl sehen wir das einfach. Das begeistert uns noch immer.
Umgekehrt gefragt, gibt es Themen, die euch so fern sind, dass sie niemals in eurer Gedichten aufscheinen, auftauchen werden?
Ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich glaube, man muss ja offen sein und man muss sich einfach selber auch überraschen und austricksen. Ne? Also wenn man anfängt, nur noch so die Routine so routiniert zu schreiben, dann, also das möchte ich einfach nicht. Und ich weiß wirklich, ich glaube, es hat auch Saphir gesagt, dass wir wissen nicht, worüber wir in 2, 3 Jahren schreiben, weil wir auch nicht wissen, womit wir in Berührung kommen. Man kommt ja manchmal mit Dingen in Berührung, die man sich nicht wünscht. Tod und so weiter, Gewalt. Wenn wir heute Europa sehen, dann sind da viele Themen und Konflikte, die uns sehr erschüttern und die uns, wie soll ich sagen, also die uns so aufrütteln und auch, wo ich auch merke, dass viel Wut und Verzweiflung ist und wir wissen nicht, also wie sich diese Welt, wir haben eine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt, aber es geht ja auch darum, dagegen zu steuern, ne, dass wir einfach diese Prozesse der Entmenschlichung, ja, und auch dass wir immer mehr Parteien haben, die einfach für mein Empfinden einfach nicht in die Demokratie gehören. Und das kann man hier in Tirol auch feststellen und auch in Deutschland. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu wissen, worüber wir morgen schreiben werden.
Ja, vielleicht ein paar Punkte, von denen ich... Also, übrigens, es ist schwierig, dir zu widersprechen. Das machst du ganz toll. Aber ich weiß zum Beispiel, oder meine zu wissen, um es vorsichtig auszudrücken, nein, ich weiß es. Ich werde niemals Rassismus verherrlichende Gedichte schreiben, die gibt es auch. Und ich werde nie die Frau klein machen in einem Gedicht, dass sie salopp gesagt an die Küche soll. Oder, also so die Richtung, das wird nicht passieren, denn mein Weg ist entgegengesetzt.
Schlusswort hätten wir jetzt ganz zufällig nicht finden. Mir bleibt jetzt nur übrig, euch beiden zu danken, Ihnen zu danken für die wunderbare Aufmerksamkeit und Konzentration an diesem warmen Tag. Und Sie wissen ja, Sprachsalz ist das Festival, wo Sie hautnah in Berührung kommen können mit den Autoren. Ihr werdet jetzt ganz langsam hinausgehen und auf dem Weg nach draußen und draußen auch noch jede Frage beantworten und jedes Buch signieren, das euch entgegengehalten wird, auch von anderen Autoren natürlich. Der rumänisch-französische Aphoristiker Émile Cioran hat einmal geschrieben, nur Dichter, Mathematiker oder General zu sein, ist sinnvoll. Ich glaube, in den letzten 60 Minuten haben wir gelernt, eigentlich sinnvoll ist es nur, Dichter zu sein, so wie ihr. Vielen Dank.